So, welcher Vogel singt hier? Ja.
Eine Amsel schwierig. Ist es nicht.
Das ist keine Amsel.
Ja, nee. Also vorweg kann ich einmal sagen, das ist kein Vogel, der dort singt, sondern ein Vogelstimmenimitator, Uwe Westphal. Aber die Frage bleibt, welchen Vogel hat er imitiert? Original und Fälschung, kopieren, abschreiben, plagiieren, zitieren. Das gehört wunderbar zu unserem Thema heute. Die Leipziger Buchmesse wird eröffnet. Und das ist unser Special dazu. Die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Heute mit Anneke Schäfer aus den Nachrichten, mit Markus Franja online.
Hallo.
Und im Berliner Funkhaus, zugeschaltet vom Deutschlandradio Kultur, René Agiga. Grüße
Guten
dich,
Abend.
René.
Guten Abend.
Wir freuen uns, dass du mit dabei bist bei dieser Redaktionskonferenz. Du bist Redakteur beim Deutschlandradio Kultur in der Abteilung Kultur und Gesellschaft. Sag uns kurz, was machst du dort?
Ja, das kriege ich offen gestanden auch gerade erst heraus, denn ich bin erst seit Anfang Februar in dieser Abteilung Kultur und Gesellschaft. Vorher habe ich gearbeitet beim WDR und bei der Zeitschrift Literaturen einige Jahre lang. Und dort war ich, das bin ich jetzt hier auch, zuständig für Sachbücher, also für die Kritik und für das Rezensieren von Sachbüchern. Davon gibt's nämlich sehr, sehr viele, erstmal so im Leben und dann auch sehr viele Bücher, Sachbücher im Programm von Deutschlandradio Kultur in der Sendung Radio Feuilleton, die jeden Tag 6 Stunden sendet und 5 bis 6 Buchrezensionen pro Tag auch macht. Und genau, dafür bin ich unter anderem zuständig.
Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über dich, über deine Arbeit, über deine Lieblingsbücher und so weiter erfahren. Hier übrigens noch am Mikrofon Christian Schütte, das will ich der Vollständigkeit halber noch nachtragen. Ich will zu Beginn unserer Redaktionskonferenz gleich einmal das Rätsel spielen, das wir hier täglich im Spielraum Ihnen stellen. Das hat damit zu tun, dass es offensichtlich heute wieder sehr, sehr schwierig war, was wir daran gesehen haben, dass unter den Lösungsvorschlägen, die uns erreicht haben, per Mail keine einzige richtige dabei war. Und ich glaube, wir spielen es jetzt nochmal und geben unseren Hörerinnen und Hörern dann nochmal die Chance, da nochmal mitzuraten. Und Spielregeln sage ich nochmal kurz. Pleiten, Pech, Politiker, das ist die Überschrift des heutigen Rätsels. Es geht um peinliche Politikerpannen. Also man hört jetzt gleich Politiker sprechen und dazwischen verstecken sich kleine und große Geräusche und auch ein paar Tipps, was diese Geräusche zu bedeuten haben. Und die Aufgabe ist es jetzt jeweils, den 4 Geräuschen 4 Politiker zuzuordnen und tja, dann sind die Politikern-Skandale schon fertig. Hören wir uns das mal an.
Ein einfaches Weiter-so ist keine Alternative. Ein einfaches Weggehen und Wegsehen ist es auch nicht.
Wenn ich anfange zu reden, dann ist das fast wie in der Kirche. Alle werden ruhig. Die Leute wollen keine ideologischen, sondern ehrliche Antworten auf die Fragen dieser Zeit.
Der Henninger Turm, jetzt Frankfurt, Eschborn, Frankfurt City Loop, zeigt die Zukunft. Spannenden Sport, schönes Wetter, unglaublich viele Zuschauer. Also Doping ist, hoffe ich, eher Vergangenheit und Radsport und Sport ist Zukunft.
Mein Favorit und ohne Zweifel ein Tipp für Eingeweihte ist die Perfektion. Dieser stark konische Perfekto war und ist ein Klassiker. Im letzten Jahrhundert war sie berühmt unter dem Namen Machthaber mit dem Konterfei Friedrich des Großen auf der Kiste.
Ich halte von diesen ganzen Begriffssuchen da nicht so sehr viel. Wir sind die Grünen, wir sind die Grünen ohne Zusatz, ohne Bindestrich. Wir sind nicht die Rot-Grünen, nicht die Schwarz-Grünen, nicht die was weiß ich was Grün, sondern wir sind einfach Grün.
Oh je, Ratlosigkeit hier auf den Gesichtern im Kölner Funkhaus. Und René Agiga, der ist uns aus Berlin zugeschaltet ist, hast du irgendwas erkannt?
Ich habe nur so 1-2 Stimmen erkannt, die letzte davon, Jim. Özdemir. Vermute ich mal, ne? Aber ansonsten freundliche Ratlosigkeit.
Mhm. Ich will noch mal eine Hilfestellung geben. Ich sage zumindest mal das, was zu hören war. Ne? Und dann muss man das noch verbinden zu Politikerskandalen. Wir hörten Herrn Westerwelle. Wir hörten einen Sprung in den Swimmingpool. Wir hörten jemanden Schnee schippen. Wir hörten Bill Clinton, ein startendes Flugzeug, Rudolf Scharping, Cem Özdemir und eine Zigarre wird geraucht. Ich hoffe, das war genug Hilfestellung für das Rätsel heute. Wenn Sie die Lösung wissen und noch erraten, dann schicken Sie uns eine Mail an redaktionskonferenz@diradio.de. redaktionskonferenz@diradio.de. Ja, wie gesagt, zugeschaltet aus dem Berliner Funkhaus René Agiga. Was machst du eigentlich noch in Berlin, wenn heute in Leipzig die Buchmesse eröffnet wird?
Oh, das ist eine gute Frage. Es gibt unglaublich viel Organisatorisches vorzubereiten, um eine Reihe von Terminen hinzukriegen, die dann ab morgen zu absolvieren sind. Und offen gestanden, ich muss auch noch lesen. Ich habe 3-4 Gespräche zu führen mit Autoren und ihren Büchern. Und als Kritiker hat man so eine besondere Weise, glaube ich, zu lesen. Jedenfalls für mich war es eine besondere Leseweise, als ich begonnen habe, diese Sorte von Job zu machen. Man muss unglaublich viel, unglaublich schnell lesen. Das hat mehr zu tun mit Verschlingen als mit allem anderen. Und das muss ich heute Abend auch noch machen.
Sag doch mal eine Hausnummer. Wie viel musst du da verschlingen? Also wie viel Bücher pro Stunde musst du da durchziehen?
Das soll jetzt nicht heroisch klingen, aber ich werde mindestens richtig gelesen haben, 3 Bücher, weil ich mit 3 Autoren jeweils halbstündige Gespräche zu machen habe. Und wenn man eine halbe Stunde sich mit einem Autor über ein Buch unterhält, an dem dieser Autor oder diese Autorin sehr, sehr lange Zeit, über Jahre und sehr intensiv gesessen hat, dann soll dieser Autor und auch das Publikum auch merken, dass man sich zumindest ernsthaft damit beschäftigt hat. Und für diese 3 Bücher würde ich mir sonst vielleicht 3 Wochen nehmen und so sind es jetzt wenige Tage, die ich Zeit habe dafür oder gehabt haben werde.
Wie viel musst du denn überhaupt so lesen bei dem Beruf? Also wahnsinnig schnell und viel und immer, oder?
Das ist sehr unterschiedlich. Vielleicht, also wenn ich was Persönliches dazu sagen darf, dann geht das so. Ich habe im vergangenen Oktober nach der Buchmesse, nach der Frankfurter Buchmesse damals, eine Woche Urlaub genommen und habe mich mit einem der wichtigsten Bücher beschäftigt, das im vergangenen Herbst erschienen ist, nämlich Heinrich August Winklers Geschichte des Westens. Dieses Werk ist in fast allen Zeitungen pünktlich im Oktober rezensiert worden. Und dieses Werk hat nicht weniger als 1600 Seiten und ist der erste Band von 2 Bänden, die die Geschichte des Abendlands von der Antike bis heute erzählen wollen. Und ich habe das in einer Woche nicht viel anderes tunend als ansonsten essen und schlafen und spazieren gehen, bequem durchgekriegt oder hatte das Gefühl, ich hätte es richtig gelesen. Unter welchen Bedingungen die Kollegen, die das sehr, sehr schnell haben rezensieren müssen, gelesen haben, möchte ich gar nicht wissen.
Was heißt wie schnell? Wann waren da die ersten Rezensionen auf dem Markt?
Wenige Tage, nachdem es erschienen ist. Also man als Kritiker liest man normalerweise, wenn man so pünktlich eine Rezension platzieren will, auch nicht die Bücher selbst, sondern die Druckfahnen. Also das heißt, man kriegt den gleichen Stand des Textes eigentlich, den der Lektor zuletzt anschaut. Und man liest nicht das Buch, sondern die Vorfassung des Buchs.
Und glaubst du denn, dass gar nicht alle Kritiker die Bücher wirklich ganz lesen?
Ja, das ist eine interessante Frage.
Es schwingt da so ein bisschen mit, deshalb frage ich es jetzt einfach mal.
Ich will das nicht nahelegen und das ist auch nicht so. Also seriöse Kritiker lesen die Bücher nicht. Das ist sehr wichtig. Das kann ich von mir sagen und das kann ich von allen Kollegen sagen, die ich näher kenne. Wer über ein Buch schreibt, hat es auch gelesen. Der Unterschied ist nur, wie man das gelesen hat. Also ob man das mit Muße gelesen hat, ob man lange und intensives studiert hat, das geht in der Regel nicht. Also in der Regel ist es dieser Lesemodus, den ich eher Verschlingen nennen würde, als sonst irgendwas. Schnell, viel.
Okay.
Was wirst du denn noch gelesen haben müssen, ja, bis du zur Buchmesse fährst nach Leipzig? Du hast von 3 Autoren und 3 Büchern gesprochen. Um wen geht's da?
Morgen habe ich die Freude, mit Katrin Passig und Alex Scholz zu sprechen über ihr Buch Verirren. Das haben sie zu zweit geschrieben. Die beiden sind im echten Leben auch ein Paar. Ein Paar, das sehr viel wandert, sehr viel unterwegs ist. In dem einen Leben und in dem anderen Leben sind sie sehr viel am Computer und sind bekannt geworden als ein Paar, das die Riesenmaschine betreibt. Die Riesenmaschine ist ein Weblog, das zumindest in Berlin sich einer gewissen Hipness erfreut. Und Katrin Passig ist überregional sehr bekannt geworden vor 3 oder 4 Jahren, das weiß ich jetzt nicht auswendig, als sie den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat. Eigentlich ist sie aber nicht literarische Schriftstellerin, sondern Sachbuchautorin. Und das neue Buch handelt eben von Verirren, von Orientierung verlieren. Und das ist, wenn man so will, ein Lob der Orientierungslosigkeit in Zeiten der totalen Verlandkartung. Es gibt ja Google Earth mittlerweile, es gibt GPS in jedem Auto. Und wenn man iPhone-Besitzer ist, zufällig, dann kann man sich eigentlich nirgendwo mehr verlaufen. Und selbst wenn man kein iPhone-Besitzer ist, dann passiert es einem gelegentlich, so wie mir neulich, dass man jemanden nach dem Weg fragt in der Großstadt und der jemand weiß auch nicht, wo es lang geht, zückt aber dann sein Telefon und hilft einem damit weiter. Das heißt, man hat so eigentlich das Gefühl, eigentlich ist alles verkartet und man kann sich nicht mehr verirren. Und in dieser Situation haben die beiden ein Buch geschrieben, das ein Lob des Orientierung-Verlierens ist, weil man erst dann so richtig wieder merkt, in welcher Umgebung man sich beschäftigt befindet. Das ist lustig, das Buch, das ist sehr schön.
Ich finde es sehr, sehr gut. Also ich kann das ja gut nachvollziehen. Also ich prinzipiell ist mir mit jeder technischen Hilfe geholfen, kann ich nur sagen, weil ich bin so ein klassischer Mensch, der sich überall verirrt, auch irgendwie in Städten, in denen er schon sehr lange lebt. Aber ich finde es auch immer nett, weil ja, wenn man sich einmal verirrt hat und dann doch wieder nach Hause findet, ist das dann doch wieder viel interessanter, als wenn man das alles so zielgerichtet hinbekommt und dann noch irgendwie mit irgendwelchen technischen Hilfen.
Ja, also gerade im Urlaub ist es doch auch schön, wenn man da nicht so vorgegebene Routen abgeht, sondern sagt, okay, ich finde schon irgendwie zurück, ich gehe jetzt einfach drauf los und dann auch mal andere Straßen sieht und eben in andere Ecken kommt. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, woher das jetzt kommt. Deshalb könnte es auch sein, dass ich jetzt irgendwo stehle und nicht richtig zitiere, aber ich habe da mal was gehört, dass irgendjemand hat es, glaube ich, geschrieben oder so, dass er im Urlaub das immer so macht. Er nimmt sich vor, ich gehe jetzt so lange hinter dieser Person her, bis ich eine andere sehe mit einem schwarzen Pulli zum Beispiel und gehe dann dem hinterher und nimmt sich dann wieder vor, der nächste mit Kinderwagen wird verfolgt und geht so eine eigene Route durch eine Stadt. Das fand ich eigentlich ein richtig schönes Bild. Aber leider weiß ich gerade nicht mehr, woher es kommt. Falls es jemand weiß, bitte twittern, schreiben oder so.
Zumindest, Annika, hast du das jetzt nicht als deine ureigene Idee verkauft.
Stimmt, da kann man mir schon mal nicht so einen Vorwurf machen.
Ja, aber in Leipzig, da erheben sich tatsächlich protestierende Stimmen mehr oder weniger lautstark. Es gibt die sogenannte Leipziger Erklärung, unter anderem Günter Grass, fordern da das Plagiat zu ächten. Und Hintergrund ist, dass ja das Romandebüt von Helene Hegemann, das umstrittene Axolotl Roadkill, sich dem Vorwurf des Plagiats nun schon seit geraumer Zeit sozusagen konfrontiert sieht. Ausgerechnet dieses Buch ist nominiert für den Preis, der in Leipzig vergeben wird. Und dagegen, René, haben sich einige Autoren sozusagen aufgelehnt. Was steht in dieser Leipziger Erklärung?
Kann ich da noch mal kurz was fragen? Stand die Nominierung denn schon fest, als diese Plagiatsvorwürfe kamen? Oder wie, was war da zuerst?
Das ist eine sehr verwickelte Geschichte. So wie ich sie zusammengefasst im Kopf habe, geht sie so, dass zuerst die Nominierung war, dann wurde die Autorin Hegemann ertappt beim Plagiieren oder beim Abschreiben. Aber das totale Festzurren musste dann eine Woche oder 10 Tage später passieren und man hat sie draufgelassen, weil sich auch sehr, sehr schnell Stimmen gefunden haben, prominente Kritiker, die gesagt haben, dieser Vorwurf ändere nichts an ihrem ästhetischen Urteil.
Ah, okay, danke.
So, und die Leipziger Erklärung, was ist das jetzt?
Nun, das ist die Erklärung einiger mehr oder weniger prominenter, zum Teil sogar sehr prominenter Schriftsteller, Günter Grass hast du gerade schon genannt, die sich dagegen verwahren, dass man ein Plagiat als preiswürdig erachten möge. Ich zitiere einfach mal den ersten Satz. Wenn geistiger Diebstahl und Verfälschungen als Kunst hingenommen werden, dann demonstriert diese Einstellung eine fahrlässige Akzeptanz von Rechtsverstößen im etablierten Literaturbetrieb. Und Genau, Zitat Ende. Und darunter sind dann die Namen einiger sehr prominenter Autoren, Sachbuchautoren und Übersetzer. Die Damen und Herren haben sicher recht auf irgendeine Weise. Ich finde es trotzdem mit Kanonen auf Spatzen geschossen hier in dem Fall. Denn dieses Buch von Frau Hegemann ist nicht in Gänze ein Plagiat. Also es ist nicht von vorne bis hinten abgeschrieben, sondern 3 oder 4 Seiten sind rauskopiert aus einem Blog, einem Blogroman. Und das Kernargument dieser Erklärung ist vor allen Dingen juristisches, also dass es sich um Rechtsverstoß handeln würde. Und weiter hinten in der Erklärung das ist dann auch kein richtig ästhetisches Argument, aber halt nochmal die Berufung auf den geistigen Schöpfer, auf das Originalgenie. Und dieses Vokabular finde ich zu stark und zu groß. Also zum einen finde ich ganz wesentlich, dass in jeder Kunstliteratur, in bildender Kunst und auch in Musik, ist es ein Kernbestand des Handwerks, dass man sich mit vorliegenden Texten beschäftigt, sich daran abarbeitet und eben zum Teil sie auch möglichst variierend natürlich zitiert. Also dass man was Neues macht mit etwas, was es schon gibt. Das ist eigentlich der Witz an Kreativität, würde ich sagen. Man schafft nie aus dem Nichts, sondern man macht was Neues mit Dingen, die es schon gibt. Und die einzige Frage, die mich interessiert, wäre, ob Frau Hegemann da jetzt was Neues oder zumindest was Interessantes draus gemacht hat. Das scheint nun zweifelhaft zu sein, aber das ist jetzt nicht mein Schalter, wie ich so sage, weil ich kein Literaturkritiker bin, sondern nur Sachbuchkritiker. Aber das müssen die Literaturkritiker entscheiden, ob das nun was Interessantes Neues geworden ist und nicht nachmessen, ob die Anführungszeichen richtig gesetzt sind.
Mhm. Was reitet denn da Günter Grass? Also ist ihm noch nicht aufgefallen, dass eigentlich die Geschichte der Literatur, man könnte es noch erweitern, in der Musik wird auch relativ viel zitiert oder auch gesampelt, geklaut.
Ja.
Eine altbekannte, jahrhundertelange Kulturtechnik, das muss natürlich Grass auch klar sein. Also was reitet ihn da? Hast du da eine Idee?
Das ist eine gesottene, sehr verbreitete Form von Konservativismus. Also er selbst ist ein Originalgenie, meint er. Er selbst ist ein aus sich selbst schöpfender Dichter und da müssen dann Grenzen her. Das ist eigentlich ein Akt der Grenzziehung. Diese Frau ist nicht so wie wir, sagen diese Unterzeichner. Und das mag ja auch sein. Also das will ich gar nicht bestreiten. Ich will nicht sagen,
so könnte man auch sagen.
Ja, genau. Und das ist ja auch gut so. Ich will nicht behaupten, dass dieses Buch gut sei. Ich habe davon 20, 30 Seiten angelesen und fand das jetzt für mich nicht so wahnsinnig interessant. Aber das ist die eigentliche Frage, ob das Buch ästhetisch interessant ist, ja oder nein. Und nicht, wie gesagt, wie viel Zentimeter da jetzt per Copy-and-Paste-Taste übertragen worden sind.
Ich finde auch mal das Spannende, dass halt dadurch was Neues, ich glaube, der Süddeutschen, ich glaube, es war auch von Max Gold, war da ein sehr, sehr interessanter Aufsatz vor ein paar Wochen schon drin.
Ja.
Und der meinte, für ihn wäre auch das Entscheidende, dass halt durch diese, wenn man ja das wie die Musik betrachtet, diese Sample-Technik, dass da ein neues Kunstwerk praktisch mit entsteht, dadurch, dass sie sich andere Materialien bedienten, die halt dann neu zusammensetzt und dann was Neues Ganzes entsteht. Und ich finde das auch die viel spannendere Frage.
Ja.
Ich habe das Buch jetzt selber auch nicht gelesen, deswegen kann ich das auch nicht beurteilen, aber das finde ich die entscheidende Frage. Entsteht da was Neues, ein spannendes neues Etwas, oder ist es halt einfach nur, ja, Vortäuschen falscher Tatsachen irgendwie. Aber das ist in dem Fall ja auf jeden Fall schon mal nicht, wenn es sich um 3 Seiten handelt, dann wird der Gesamteindruck, dann ist es eine rechtliche Frage, wie dieser Herr, der das im Blog geschrieben hat, irgendwie entlohnt wird und sowas. Das ist eine andere Kiste.
Das ist eine rechtliche
aber
Frage, genau.
Die Frage ist ja trotzdem ein bisschen, ob sie das nicht hätte ansprechen können, wenn sie doch schon aus einem Blogroman, was ja auch eine relativ moderne Form ist, zitiert, dann hätte sie das ja auch thematisieren können und nicht erst, wenn die Vorwürfe kommen. Sie hat ja damals sogar gesagt, dass sie selbst, als sie die erste Ausgabe in der Hand hat, gedacht hat, oh, da fehlt wohl was im Vorwort. Also ich meine, das kommt dann auch ein bisschen spät.
Da würde ich dir vollkommen recht geben. Und ich möchte auf keinen Fall so verstanden werden, dass ich sagen würde, Helene Hegemann hätte alles richtig gemacht oder sowas. Oder sogar, sie sei eine große Autorin. Da gibt es andere Menschen, beispielsweise bei der Wochenzeitung Die Zeit, die das ernsthaft behaupten, diese Frau sei eine große Autorin. Das ist alles nicht meine Kompetenz. Ich finde das auch unredlich, was sie gemacht hat, das nicht auszuweisen zunächst. Und es ist ein Akt von nachgeholter Redlichkeit, das jetzt in der zweiten Auflage zu tun. Gebe ich dir total recht. Was ich meine, ist halt, dass das nicht die Frage der Literaturkritik sein sollte, dass die eigentlich messen sollte, wie ästhetisch interessant das ist und dass die darauf verweisen sollte, dass die ganze Kulturgeschichte voller ähnlicher Umgangsweisen mit vorhandenem Material ist. Also vielleicht sage ich einfach mal 2 bekannte Namen. Brechts Drei-Groschen-Oper ist über weite Strecken zusammengesampelt, wenn man so will. William Burroughs hat das als ästhetisches Programm erklärt, Sachen zusammenzukleben. Mhm. Und in dieser Leipziger Erklärung steht hier sogar was mit Kleben. Oder Frau Lewitscharow, die große Autorin, die ich wirklich schätze, hat irgendwie gesagt, zusammenleiben könne jeder, kann eben nicht jeder. Nee. Oder Thomas Mann, um ganz im Kern des ästhetischen Bildungsbürgertums oder so mal zu landen, hat sehr, sehr viel Material umgeschrieben einfach. Und niemand würde sagen, Thomas Mann wäre deswegen kein großer Dichter, ist er.
Und es wurde ja auch mal offensiv, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, als ich damals mal irgendwann Literaturwissenschaft, habe ich auch studiert im Nebenfach und da habe ich halt so ein Hörspiel von Alfred Anders durchgenommen, Der Tote James Dean hieß das gerade. Und das war ja auch eigentlich eine einzige Collage, die bestand eben aus einer Sportreportage, die zusammen mit Musik von Miles Davis, Gedichten von Dos Passos und so und auch Howl von Allen Ginsberg zusammen montiert war und dadurch eben was Neues ergeben hat. Und das ist ja eigentlich eine spannende Kulturtechnik, ja. Das, darum muss die Frage halt auch gehen, finde ich, ob das bei Frau Hegemann auch der Fall ist.
Ja, vielleicht darf ich eine Geschichte noch aus diesem ganzen Preis, Leipziger Buchpreis, erzählen. Und zwar gibt es bei den Sachbüchern, von denen ich ja ein bisschen, also wo ich orientierter bin als bei der Literatur, gibt es ein Buch, das heißt Raffinierte Kunst, geschrieben von Wolfgang Ulrich, einem Kunstwissenschaftler. Und dessen Thema ist interessanterweise das Verhältnis von Original und Kopie. Also der Untertitel heißt Übung vor Reproduktionen. Und eben in der bildenden Kunst ist diese ganze Debatte viel, viel, viel vertrauter als in der Literatur. Da würde gar keiner auf die Idee kommen, ständig immer nur zu sagen, man brauche Originale. Und also weil dieses Verhältnis von Original und Kopie dort viel deutlicher implodiert ist, spätestens seit es sowas wie Fotografie gibt. Und in diesem Buch, das eben halt vielleicht morgen auch den Preis kriegt, gibt es schon auf der ersten Seite so eine kleine Anekdote aus dem 19. Jahrhundert von einer Wiener Gesellschaftsdame, die das erste Mal in ihrem Leben Tizian im Original sieht. Und die ist total enttäuscht. Die ist enttäuscht und ruft aus, so, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber in etwa, dass dieses Original von den Farben her und von der Wirkung her nicht annähernd dass die Fotografie erreiche, die Abfotografie erreiche, die bei ihr überm Sofa hängt zu Hause. Und das ist für Wolfgang Ulrich der Anlass, einen total eleganten, intelligenten 120 Seiten Essay über das Verhältnis von Original und Kopie zu schreiben. Und auf diesen Stand, das will ich sagen, sollte die deutsche Literaturkritik mal kommen.
Hm. Wie kommt sie da drauf?
Ja, vielleicht jetzt durch so eine Debatte. Das mag
mehr Hip-Hop hören.
Ja. Ja, oder mehr Lady Gaga hören. Ja. Beispielsweise. Denn Lady Gaga hat, naja, nee, plagiiert sage ich nicht, weil ich das nicht weiß. Ich meine, in Zeiten des auch durchaus legalen Internet-Downloads bekommt man ja nicht die sogenannten Credits noch dazu geliefert. Das heißt, man weiß nicht, ob nicht in der Original-CD noch irgendwo steht, inspiriert durch oder ein Sample von dem und dem Titel wird benutzt. Aber man könnte durchaus annehmen, Lady Gaga habe bei Patrice, einem deutschen Reggae-Künstler, der witzigerweise in Deutschland gar nicht so, aber dafür in Frankreich sehr, sehr bekannt ist, dort ein großer Star ist, sich zumindest ein bisschen was abgeschaut. Oder es ist gänzlicher Zufall. Das mag ich gar nicht glauben. Es ist sogar dieselbe Tonhöhe. Hören wir uns das Ganze mal an. Ja, also das eine war Patrice, Africanize Them, das zweite von 2005 und Lady Gaga mit Pokerface von 2008. Plagiiert, naja, ich weiß nicht. Inspiriert, Zufall.
Vielleicht haben beide eine alte Volksweise zitiert.
Oh, die dritte Quelle, die man noch gar nicht hier herausgehört hat. Jetzt könnte man drüber streiten, hat da Lady Gaga was Neues draus gemacht? Ist da etwas künstlerisch Wertvolles Neues aus der Vorlage, wenn sie ist, denn ist, entstanden?
Ich weiß nicht, ob man da so viel drauflegen konnte, gerade aus diesem, doch sehr Naja, diesem Hook fand ich jetzt so wenig spektakulär. Ich könnte mir bei diesem Hook sogar vorstellen, dass das beide auf diese genialische Idee kommen, dieses Hoi-Hoi-Hoi zusammen zu mixen. Ich weiß nicht.
Stimmen wir uns noch mal ein bisschen ein darauf, dass der Frühling kommt, heute schon sich ein bisschen angekündigt hat und dann morgen sich endgültig Bahn bricht mit dieser Kohlmeise. Eine Kohlmeise war es, aber eigentlich keine richtige Kohlmeise, sondern auch nur plagiiert bzw. zitiert von Vogelstimmenimitator Uwe Westphal. Aber ich glaube, da gibt es keinen Rechtsstreit drüber, ne? Das hört man ja eigentlich immer ganz gern, Vogelstimmen nachgemacht.
Ich frage mich nur, wir kennen doch Kohlmeisen. Wenn wir die nicht erkennen, liegt es dann an einer falschen Zitierebene oder? Weil wir haben sie ja alle nicht erkannt.
Gute Frage.
Ich hätte die Kohlmeise jetzt auch nicht erkannt. Müssen wir nachhören, ob die wirklich so klingt gleich.
Ja, hätten wir es bei Brecht, Drei-Groschen-Oper, bei Thomas Mann erkannt, dass sie abgeschrieben haben?
Ich hätte die Kohlmeise nie erkannt, weil ich gar keine Vögel erkennen kann.
Okay. Woran liegt das? Schlimme Kindheit gehabt?
Mir so ein Stadtkind.
Aber in Berlin gibt es auch ganz viele Vögel.
Ja, die Stadtvögel zitieren ja mittlerweile Handys, hört man ja manchmal in solchen Studien.
Ja, das stimmt.
Das Sample also auch. Also die Welt ist ja.
Sie hören die Redaktionskonferenz auf die Radio Wissen mit Annike Schäfer, Markus Franja und zugeschaltet aus Berlin René Agiger und mit Christian Schütte. Wir haben über Leipzig geredet, über die Buchmesse, die heute eröffnet wird. Wir haben über Plagiate in der Musik schon gesprochen. Und René, vielleicht kannst du das noch mal konkreter sagen. Den Vivaldi, den wir vor den Nachrichten gehört haben, wo kam der her? Wen hat er da zitiert?
Das ist nicht ein Plagiat im Helene Hegemannschen sind.
Okay, ja.
Aber es ist eben auch kein Vivaldi-Werk, wie wir uns das so vorstellen. Wir kaufen eine CD oder ich habe eine CD gekauft, wo steht drauf Vivaldi Bayer Z, ist aber nicht unbedingt so drin, sondern die Arie, die wir gerade gehört haben, ja. Qual Guerriero, hat komponiert ein Mensch namens Riccardo Broschi. Riccardo Broschi ist einer der großen italienischen Arienkomponisten des 18. Jahrhunderts. Hat einen Bruder, der heißt Carlo Broschi, der ist noch berühmter unter dem Namen Farinelli. Das ist einer der berühmtesten Kastraten halt jener Zeit. Über den gab es vor ein paar Jahren einen ganz tollen Film.
Genau, ja.
Genau. Und Vivaldi hat einfach, ich weiß nicht, so 30 bis 40 so existierende Arien zusammengeklappt, darunter auch eigene, also 5 oder 6 eigene, aber eben auch andere von anderen Größen wie Johann Hasse oder diesem Broschi und hat die kompiliert. Das ist eine Compilation eigentlich.
Ja. Best of aufgelegt an den Turntables. Ja, Antonio Vivaldi.
Man kann es vielleicht doch noch, damit das jetzt nicht so abwegig klingt, das hat schon was damit zu tun mit dem ganzen Original- oder Nicht-Original-Thema, denn in gewisser Weise ist so eine CD, wenn wir sie so kaufen, eine Mogelpackung. Denn wir denken so mit unseren Begriffen von geistigem Eigentum, wir würden jetzt so ein Meisterwerk des venezianischen Antonio Vivaldi so kaufen. So wie die 4 Jahreszeiten. Aber so ist es eben nicht. Sondern es handelt sich nur um eine Compilation-CD. Man könnte sagen, Vivaldi war nicht mehr als der Herausgeber.
Womit wir bei der Frage wären, ist das Betrug am Hörer, / Betrug am Leser?
Draufstehen könnte schon, oder?
Draufstehen könnte es schon. In dem Fall haben sie es nicht getan und die wissen natürlich warum. Vivaldi verkauft sich besser, als wenn man da 3, 4, 5 unbekannte italienische Namen hinschreiben würde.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute Abend noch hier zugeschaltet bist, obwohl er ja eigentlich auch schon auf dem Absprung Richtung Leipzig. Hast du uns ein bisschen schon erzählt vorhin, wen du da triffst, Katrin Passig unter anderem. In Frage gestellt hatten wir, inwiefern ist das, was Frau Hegemann geschrieben hat, preiswürdig? Nominiert ist sie ja. Wen hältst du denn, René, für preiswürdig?
Ja, das fragen sich alle oder ganz viele auf der Messe morgen bis 16 Uhr. Was die Literatur angeht, kann ich da schlicht nichts zu sagen. Erstens mangels Fachkompetenz und zweitens, weil ich glaube, dass das viel mit Geschmack zu tun hat. Bei den Sachbüchern, die 5 Nominierten kenne ich mehr oder weniger gut. Da ist mein Lieblingsbuch das gerade schon erwähnte, Wolfgang Ulrich, Raffinierte Kunst, Übung vor Reproduktionen. Erstens finde ich dieses Thema ganz interessant, sich dieses Verhältnis von Original und Kopie beziehungsweise die Implosion dieser Unterscheidung Original und Kopie sich anzugucken und durchzuspielen. Außerdem finde ich, dass das sehr schön geschrieben ist. Ich finde auch ganz toll, dass das so ein übersichtlich langer Text ist von nur 120 Seiten, so ein Essay oder 160, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Und die anderen Sachbücher, für die wünsche ich mir eigentlich jeweils aus unterschiedlichen Gründen keinen Preis. Das zweite ist von...
Nein. Ja. Hätten die mal abgeschrieben. Nein.
Ja, genau. Ich meine, dieses Buch von Wolfgang Ulrich ist einigermaßen originell, wenn man das so sagen darf. Frank Schirmacher hat ein Buch geschrieben namens Payback. Da geht es so um...
Über Twitcher-Cats, die digitale Überforderung.
Genau.
Wir haben es auch im Programm gehabt.
Genau. Ja, und wie ist es da weggekommen bei euch im Programm?
Das liegt schon ein bisschen zurück. Markus, weißt du das noch?
Ja, es ist schwierig. Natürlich bei den ganzen Internet-Nerds und den sehr internetaffinen Leuten natürlich nicht. Man muss natürlich mal gucken. Prinzipiell ist natürlich schon interessant, dass so jemand einer breiteren Öffentlichkeit diese ganzen Phänomene da entgegenbringt. Ich habe es auch jetzt nicht komplett gelesen. Ich habe nur, das ist ein Problem. Ich finde, wenn das so oft in den Medien vorkommt, dann verliert man auch ganz oft die Lust, das selber noch zu lesen. Wenn man jetzt schon 5 Artikel drüber gelesen hat, 3 Radiobeiträge gehört hat, dann geht es mir oft so, nee, jetzt nicht mehr. Also das brauche ich jetzt einfach nicht mehr lesen, wenn man sich schon zu viel damit beschäftigt hat. Ja. Ich glaube, bei uns die Reaktionen waren halt wirklich von den richtigen Internetnutzern, dass die das natürlich alles nicht so toll fanden, nicht so treffend fanden. Da gibt es dann immer viel Kritik und so.
Und weißt du auch warum? Das würde mich interessieren, warum die das kritisch gesehen haben.
Ja, es ist ja, da ist ja schon immer so, genau, das war ja, anfangs wurde das Buch ja so verkauft, dass er nur auf die Gefahren hinweist und sagt, unser ganzes Hirn dampft ein und wir können die, aber das tut dieses Buch ja gar nicht, ne? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, du kannst es ja vielleicht besser einschätzen.
Ich habe nur Teile davon
gelesen. Ja. Aber angeblich wurde dann auch wieder gesagt, dass man ihm da auch mit Unrecht tun würde, dass er nur darauf hinweist, dass diese Einwände doch auch ganz richtig seien, aber dass er das auch nicht reaktionär, aber nicht rückwärtsgewandt meint. Ne? Aber ich habe das auch selber nicht gelesen, deswegen will ich da, ja.
Bei mir ist hängen geblieben, dass dieses Buch einen kleinen, ist es ein Tippfehler oder ist es ein Redigierfehler oder ein Rechtschreibfehler? Jedenfalls, der hat sich eingeschlichen und das hat ihm einiges an Credibility gekostet. Da war von Tweets die Rede, es war das Twitter-Gezwitscher gemeint, wurde aber hinten, also TW-EED geschrieben, also wie der englische Stoff, aus dem die Sakkos und die Hosen sind. Wie nun aus dem T ein D wurde und wie es nun irgendwie gemeint war ursprünglich.
Das kann natürlich ein Lektor gewesen sein, der es zu gut mit ihm meinte. Aber
möglicherweise, der gesagt hat, Tweets kenne ich nicht, aber Tweet, ja klar, das trage ich, muss wohl ein D sein. Also man weiß nicht, wie es reingekommen ist. Aber
so
auf
ist
jeden
das
Fall
als FAZ-Herausgeber.
Ein kleiner Buchstabe, der nicht stimmte. Und das hat ihm schon einiges an Neudeutsch Credibility gekostet.
Ja, ich glaube, dass er ein interessantes Thema da aufgemacht hat, diese Informationsüberflutung im Zeitalter des überall Digitalen. Die ist jetzt ja, betrifft ja nicht nur uns Journalisten, sondern tatsächlich viele Menschen oder potenziell alle. So, ich bin nur aus dem Anlesen dieses Buches überhaupt nicht schlau geworden, was er wirklich will. Also es gibt so einen klagenden Beigeschmack darüber, dass unsere Hirne, so wie du sagst, eindampfen oder irgendwie so computerförmig werden oder so etwas. Aber besonders strukturiert schien das für mich überhaupt nicht, sondern es blieb irgendwie so ein Rundumschlag. So. Also interessantes Thema, aber ich habe nicht so richtig begriffen, wo die Schneise sein soll, die das Buch schlagen will.
Ja, ist es ein Wert an sich, wenn man dadurch das Thema aber immerhin einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht?
Das macht er ja sehr oft und also, zum Teil auch sehr erfolgreich zumindest. Das macht er ja, also dass er irgendwelche Debatten da anstößt und ja. Mal gucken, aber also ich meine, zumindest sehe ich das jetzt so, dass so die Generation meiner Eltern zum Beispiel dann auch die FAZ lesen und so und die werden jetzt auf dieses Thema zumindest sehr, sehr hingewiesen auch und beschäftigen sich dann auch dann damit. Ich meine, das ist ja auch nicht verkehrt. Also
ja, aber ob es dann gleich einen Preis gewinnen muss, das...
Genau.
Das würde ich genau sehen.
Da waren wir eigentlich gerade dabei.
Ja.
Bücher, die es deiner Einsicht nach nicht verdient haben, den Leipziger Buchpreis für Sachbuch zu bekommen.
Ich finde das ganz interessant, da so drüber zu reden. Ich würde nämlich nicht nur fragen, ob das Buch überhaupt einen Preis verdient, sondern ehrlich gesagt überhaupt, ob dann dieser Mensch auch ein Buch zu diesem Thema schreiben muss. Denn Frank Schirmacher kann man ja auch für Menschen, die nicht Journalisten sind, sagen, ist Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mehrfacher Bestsellerautor. Das heißt, dieser Mann repräsentiert ohnehin schon eine überwältigende Medienmacht. Wird im Fernsehen auftreten, auch mit dem Thema, oder ist das auch schon? Und ich weiß nicht, ob man das noch weiter pushen muss. Es gibt Leute, die verstehen mehr davon. Es gibt Leute, die werden auch pointierter darüber reden, so dass eure Hörer, die was von Netzdingen verstehen, auch zufrieden sind dann damit. Und ich weiß nicht, ob dieser Mensch, der genauso über die Verfasstheit von Genomkarten gesprochen hat vor ein paar Jahren, irgendwann dann mal darüber gesprochen hat, dass der große Wiedervereinigungsroman her muss und davor in den späten 80ern darüber gesprochen hat, dass die Postmoderne der letzte Schuss ist und der letzte Schrei ist, ob man diesen Menschen jetzt immer die neuesten gesellschaftlichen Debatten anvertrauen muss. Ich bin da eher skeptisch.
René Agiga verbietet Frank Schirmacher bei D-Radio Wissen das Wort. Nein. Eine schöne Schlagzeile.
Der spricht doch eh die ganze Zeit schon.
Und jetzt noch mehr. Ja.
Sollen wir die anderen Bücher noch durchgehen, bitte, oder das Thema bitte ganz wechseln?
Nein. Jetzt haben wir ja schon gesagt, erstens, zweitens, genau. Und die restlichen Bücher, die nominiert sind.
Genau, es gibt von Steffen Martus ein Buch, das heißt Die Brüder Grimm. Das ist die Doppelbiografie der Brüder Grimm, die Märchen gesammelt haben und die deutschen Wörter systematisiert haben, die Germanistik erfunden haben. Das ist eine lesenswerte, interessante Biografie von zwei eminenten Gelehrten im 19. Jahrhundert. Das ist halt so, wen es interessiert, den interessiert auch dieses Buch. Ich finde es nun nicht unbedingt zwingend. Ganz interessant ist auch Ulrich Rauf, Kreis ohne Meister, Stefan Georges Nachleben. Da finde ich bemerkenswert, das ist super schön geschrieben, super elegant geschrieben. Es ist nur verrückt, dass dieses Buch so eine Aufmerksamkeit gewinnt. Stefan George hat bis vor ein paar Jahren keinen Mensch interessiert. Das war einfach so ein sehr abseitiger Dichter, der 1933 gestorben ist. Vor zwei Jahren allerdings gab es eine in der FAZ von Frank Schirmacher gefeierte Stefan George Biografie. Das ist aber wirklich wahr. Es gibt da so ein Connex, denn diese George-Biografie ist damals im Blessing Verlag erschienen. Das ist der Verlag Frank Schirmachers. Klammer zu. Jedenfalls dieser Schirmacher Blessing Verlag Komplex hat Stefan George vor zwei Jahren sehr groß wieder gemacht. Und gewissermaßen im Windschatten dieser großen Biografie, die damals Herr Karlauf geschrieben hat, ist jetzt dieses Buch von Ulrich Rauf veröffentlicht worden. Und das erzählt keine Lebensgeschichte, sondern die Wirkungsgeschichte von Stefan George. Das ist ein eher abseitiges Thema, aber wahnsinnig glänzend verarbeitet. Aber ich finde, es bleibt trotz allem Spezialistenthema. Und Michael Hampe hat ein Buch geschrieben, der ist Philosoph in Zürich. Das heißt Das vollkommene Leben, vier Meditationen über das Glück. Das ist eine kleine Mogelpackung, denn man könnte denken, man wird, wenn man das Buch liest, glücklich, so ähnlich wie bei diesem Glücksratgeber von Eckart von Hirschhausen, der auch gerade überall rumläuft. Und ein bisschen davon profitiert der Titel, weil der halt hier so das vollkommene Leben annonciert. In Wahrheit sind das aber vier relativ anstrengende, sehr, sehr, sehr gediegene, seriöse, gute, aber nicht wahnsinnig spritzige Essays über die Frage, wie man glücklich werden kann. Und zwar unterschiedliche Wege, vier unterschiedliche Wege. Beispielsweise sagt ein Essay, man muss nur in sich selbst reinhorchen, um glücklich zu werden. Anderer Essay sagt, man muss die Gesellschaft verändern, dann werden alle glücklich und so weiter. Und die Botschaft des Buches ist, dass in Wahrheit natürlich nicht ein einzelner Weg einen glücklich machen kann. Und das weiß man nach 350 oder 360 Seiten, das hätte man auch billiger haben können.
Aber dieser ganze Happy-Kult zurzeit oder Glückskult, das ist schon erstaunlich, finde ich. Ne? Das ist ja überall so ein bisschen. Ich finde das ganz, ganz seltsam, dass das, dieses Hirschhausen-Buch das auch auf die Suche macht. Wir müssen eigentlich ganz schön depressiv alle sein, wenn das so dringend notwendig erscheint. Ja.
Ist aber doch auch so, oder? Die Zahlen von Depressiven steigen doch, glaube ich.
Ja, das kann sein, aber dass diese Suche nach dem Glück so.
Aber auch auf Zeitschriftentiteln findet sich das ja ständig. Ne?
Ist das jetzt, weil du sagtest, Mogelpackung habe ich ja noch so im Ohr bei den letzten.
Mogelpackung soll nicht wiederum nicht böse gemeint sein. Ja. Ich will nur sagen, dieser Titel signalisiert vielleicht so eine Antwort auch oder sowas, aber diese Antwort verweigert das Buch intelligenterweise. Ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, als Buchautor irgendwem vorzuschreiben, wie man glücklich werden soll. Aber was man halt liest, ist so richtiges akademisches Schwarzbrot, das muss man schon so sagen. Also das ist ein Buch, das relativ anstrengend ist zu lesen.
Du hast ja eben gerade die 3-4 Wege zum Glück da beschrieben, ne? Was war das erste? In sich hineinhorchen?
Genau, das ist eher
Revolution so gab es noch, glaube ich.
Ja, die Gesellschaft verändern. Ich meine, das klingt jetzt erstmal mit Verlaub ein bisschen banal, aber wahrscheinlich ist es nicht so, oder? Die Botschaft ist da wahrscheinlich etwas komplexer, komplizierter, oder?
Ja, ich muss gestehen, dass ich die anderen beiden Wege jetzt gerade nicht mehr parat habe, aber die sind ähnlich naheliegend. Genau, der vierte Weg ist dann sozusagen, okay, ich muss meinen Glücksbegriff reduzieren. Darf mir einfach nicht so viel erwarten vom Leben. Also dadurch
so, ein gewisser Zweckpessimismus,
genau,
der zum Glück führt.
So, und jetzt sagt ihr total zu Recht, das sei naheliegend oder banal. Ja. Aber es ist so, dass seit dem Beginn der abendländischen Philosophie genau über solche Sachen nachgedacht wird. Das ist ja einerseits das Schöne, deswegen kann jeder philosophieren. Und das Anstrengende dabei ist, dass es halt dann 2500 Jahre Tradition gibt, die es da zu durchdenken gibt. Und nichts weniger macht Michael Hampe da.
Auf wie viele Seiten? 300?
Ja, so knapp 400.
Knapp 400 Seiten. Hm. Wir hatten heute jemanden im Programm, der stimmlich auch, wie ich finde, Unglaubliches leisten kann. Uwe Westphal, Vogelstimmenimitator, auch passend zum zumindest gefühlten Frühlingsbeginn heute. Und Alexander Oehme hat mit Uwe Westphal Original und Fälschung gespielt.
Das ist die größte unserer heimischen Drosselarten, größer noch als die Amsel, und die singt sehr früh im Jahr, also gerade jetzt, und klingt ein bisschen wie eine etwas leiernde und stümperhafte Amsel.
Sehr schön, ein Zilpzalp?
Ja, der ist ganz einfach, der singt wie er heißt.
Da zilpt und zalpt es. Sie haben gerade die Heckenbraunelle erwähnt. Wie geht die?
Ja, die ist sehr, sehr schwierig. Ein sehr hohes, quietschendes, eiliges Zwitschern. Da muss ich immer so üben.
Den Hausrotschwanz?
Auch nicht besonders melodisch. Eine knirschend, quietschende Strophe.
Ja, Sie haben ja für diese Techniken oder für die Geräusche, die Sie machen, haben Sie keine Hilfsmittel. Sie machen das einfach alles mit dem Mund.
Alles mit dem Mund, ja, genau.
Können Sie sich mit den Vögeln vielleicht sogar ein bisschen unterhalten? Also glauben die tatsächlich, einen Artgenossen zu hören?
Also als Jugendlicher habe ich das gelegentlich gemacht. Und sie reagieren auch stark drauf, wenn ich denn laut genug bin. Also mir ist bei der Gelegenheit mal fast ein Türkentäuberich ins Fenster geflogen. Oder ich habe auch schon mal mich mit jungen Rauchschwalben oder mit einem Rotkehlchen unterhalten, auch mit Hühnern. Aber Vögel reagieren eben sehr stark zur Brutzeit, weil sie dann, gerade wenn sie mich nicht sehen, denken, es wäre ein Konkurrent im Revier, und den versuchen sie zu finden und zu vertreiben, und sie werden dann unaufmerksam gegenüber drohenden Gefahren. Deswegen mache ich es nur noch zu Lehrzwecken. Also ich mache seit über 30 Jahren vogelkundliche und überhaupt naturkundliche Führungen. Und wenn man dann sich vorstellt, da ist ein Vogelkonzert mit 10, 15 Arten und ich sage, da hinten singt der Gartenrotschwanz, das hört natürlich niemand. Und ich habe ja auch diese Fähigkeit.
Da bricht's gerade ab. Original und Fälschung. Aber ich finde es sehr verantwortungsvoll, was der Uwe Westphal da macht. Ja, er imitiert, aber er möchte doch die urheberrechtliche Leistung irgendwie schützen und die Vögel sollen keinen Schaden nehmen. Ich finde das sehr verantwortungsbewusst.
Ja, und er nennt ja auch immer die Quelle.
Und er nennt immer die Quelle, genau.
Ich habe die ganze Zeit denken müssen an unsere vogelkundlichen Exkursionen, die wir im Studium machen mussten. Und die sahen wirklich, ich habe Biologie studiert, ja, ne? Und das sah dann wirklich so aus, dass man da morgens wirklich zu einer Herrgottsfrühe, also so ungefähr wie wenn man hier den Frühdienst hat, da irgendwo antreten musste mit so einem Fernglas. Und dann standen wir da, so alle die Studierenden, und es flogen natürlich die gleichen Vögel rum wie sonst auch immer. Und dann standen wir alle da mit unserem Fernglas und der Professor sagte, da hinten ein Haussperling. So, ja, also wir haben dann auch nur Spatzen gesehen meistens, aber dafür früh um 5.
Ja, René, du hast uns schon erzählt, als Stadtkind hast du mit Vögeln reichlich wenig Bekanntschaft gemacht.
Ja, irgendwie ist das so gekommen, ja.
Mhm. Jetzt hat der Uwe Westphal aber nicht nur Vögel drauf, der hat auch noch andere Tiere im Stimmlichtprogramm.
Sie können aber nicht nur Vogelstimmen, Sie können auch andere Tiere zum Beispiel?
Ja, ich mal verschiedenste Säugetiere, Amphibien, Insekten.
Wildkatze?
Auch das,
Wildkatze. Ja. Vielleicht machen wir es einfach so, weil wir jetzt 1:01 haben vor den Nachrichten, eine Verabschiedung als Wildkatze.
Ich denke, wir machen das mal anders. Und zwar ein Geräusch, was man in den nächsten Tagen auch hören wird.
Ja.
Oder mehrere Geräusche, nämlich jetzt, wenn es jetzt warm wird, wandern schlagartig die Amphibien, die Frösche und die Kröten.
Dann machen wir die. Also als Frosch ein herzliches Tschüss und einen schönen Tag.
Okay, jetzt der Grasfrosch und anschließend nochmal die Erdkröte. Der Grasfrosch knurrt und murrt nur vor sich hin. Und dazwischen hört man dann die Erdkröten rufen.
Wunderbar.
Original im Fell, ja. Original und Fälschung liegen da wirklich sehr, sehr dicht beieinander. Uwe Westphal, Tierstimmenimitator, ja.
Darf ich fragen, was habt ihr denn gemacht mit diesem Klangwunder und Stimmenwunder im Programm?
Wir hatten im Spielraum mit ihm ein, ich glaube, 4-5-minütiges Gespräch. Also diese Geschichte mit, machen Sie doch mal den und den Vogel nach. Und er reagierte dann sofort. Das hat sich über ein paar Minuten, glaube ich, dann hingezogen. War im Spielraum zu hören und dann jetzt natürlich auch nachzuhören auf unserer Internetseite.
Aber der Ralf hat schon recht, ne? Dieses Interview, das konnte man eigentlich nicht versemmeln.
Ich glaube, besseren Gesprächspartner gibt es gar nicht.
Großartig.
Weil ich auch gemerkt habe, jetzt machen wir nochmal die Heckenbraunelle, oder?
Und der heißt Westphal? Und
Uwe Westphal. Uwe,
genau. Hm?
Genau.
Großartig.
Ja, Anneke,
ja.
Jetzt sitzt du aus der Nachrichtenredaktion ja hier, um unter anderem auch zu erzählen, welche Nachrichten ihr aus dpa, AP und anderen Agenturen abgeschrieben und plagiiert habt.
Ja, wir machen ja auch nichts anderes. Ich habe gerade nochmal überlegt, wir werten ja auch manchmal Interviews aus dem Programm aus, haben wir heute auch mehrere von der Radio Wissen von Interviews eben in Nachrichten umgewandelt. Das hätte sich hier aber ja eigentlich gar nicht angeboten. Also zumindest hätten wir das nicht ähnlich gut zitieren können. Da ist jetzt keine Nachricht draus geworden. Also wenn ich nochmal so über den Tag nachdenke, also es war eigentlich ein angenehmer Tag. Ich hatte die Wissensschicht. Wir hatten gut ausgewogene Meldungen, immer genug Stoff auch. Große Themen kann ich noch mal kurz ansprechen, waren die Ermittlungen der Göttinger Staatsanwaltschaft gegen 14 Wissenschaftler. Der Fall ist schon aus dem vergangenen Jahr. Das sind Regenwaldforscher, die Forschungsgelder falsch verwendet haben sollen. Sie haben sich nicht unbedingt persönlich bereichert, aber zum Beispiel davon Personalkosten bezahlt, anstatt es in Publikationen zu stecken. Ein anderes größeres Thema war noch die Universität Greifswald, die ihren Namen behält als Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Da hat es eine Initiative gegeben, den Namen abzulegen, weil dieser Herr als Nationalist, als aggressiver Nationalist gilt. Aber der Name bleibt jetzt trotzdem, die Uni Greifswald heißt also weiterhin so, wie sie hieß. In den Weltnachrichten waren größere Themen die Verkürzung der Wehrpflicht von 9 auf 6 Monate, das war ja schon länger bekannt, soll aber jetzt vorgezogen werden. Die ersten sollen schon ab Oktober diesen kürzeren Wehrpflicht machen, wenn alles so kommt, wie Minister von Gutenberg es möchte. Dann hatten wir die Äußerung der Bundeskanzlerin Merkel, die gesagt hat, wenn Länder längere Zeit den Stabilitätspakt verletzen, dann sollte man sie auch vielleicht aus der Eurozone ausschließen können. Das war auch eine wichtige Schlagzeile. Und die Forderung des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, der gesagt hat oder damit gedroht hat, 100.000 Armenier aus der Türkei auszuweisen. Hintergrund sind da eine Resolution aus den USA und auch aus Schweden, diese Geschichte mit dem Völkermord, ob es eben zur Zeit des Osmanischen Reichs einen Völkermord an den Armeniern gegeben hat oder nicht.
So nach dem Motto, wenn die nicht endlich ruhig sind, dann schmeißen wir sie raus, oder?
Also ich, er wird wahrscheinlich jetzt auch von anderer Seite Druck machen wollen, weil eben dieses Thema ihm ja nicht lieb ist, zu sagen, es war Völkermord. Und Armenien freut sich natürlich, wenn andere Länder diese Resolutionen aussprechen. Und ja, damit wird dieser Konflikt wieder weiter geschürt. Er hat, glaube ich, gesagt, sie sind hier nur geduldet. Und ja, er könnte das eben wahrmachen, so diese Drohung, die sich vielleicht gar nicht so sehr auf die Armenier, die in dem Land sind, beziehen, sondern mehr als, könnte ich mir vorstellen, als Druckmittel auf die anderen Länder, dass sie eben solche Resolutionen nicht vorantreiben. Ja, was haben wir nicht gemacht? Wir können uns im Moment kaum retten vor Lena Meyer-Landrut-Meldungen. Also die Ticker sprudeln über von unserer Grand Prix-Gewinnerin, also nicht noch nicht Gewinnerin, aber die eben für Deutschland antritt in Oslo. Da,
unser Star.
Unser Star für Oslo. Mhm. Da gab es heute mal wieder die Schlagzeile, Lena Meyer-Landrut paukt fürs Abi. Da haben wir uns nur gedacht, toll, brauchen wir nicht melden. Die wurde heute in Hannover empfangen. 1000 Fans haben sich da gedrängelt und der Oberbürgermeister hat sie auch mit warmen Worten begrüßt, hat gesagt, Lena, du hast unheimlich vielen Menschen in Hannover in den letzten Wochen ganz viel Freude gemacht. Ja, wunderbares Zitat, aber nicht in den Nachrichten.
Und, ich finde das etwas despektierlich, ehrlich gesagt.
Da möchte ich aber noch, damit das nicht so einen Anschein hat, wir würden uns hier nicht für Oslo interessieren. Wir haben sehr wohl gemeldet, dass sie es geworden ist. Nur das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Und wir müssen uns da jetzt nicht tageweise mit beschäftigen. Und ich meine, wenn sie dann gewinnt, dann werden wir es sicherlich auch noch mal haben. Und dann hatten wir noch eine schöne Meldung, die wir auch nicht gemacht haben, aus Hannover. Und zwar gibt es dort einen neuen Kreissaal in den Farben von Hannover 96. Hier steht es eben beim ersten.
Weiß, grün-weiß-schwarz.
Schwarz-grün-weiß, okay. Steht hier, genau. Schwarz-weiß-grün.
Man da wirklich nicht mal die Farben der Trikots weiß.
Das damit die Männer länger die Nerven behalten.
Oder? Nee, also sie wollen auf jeden Fall Fans an sich binden. Ja, und hier steht jetzt in dem Artikel der dpa auch, eine eigene Kreissaal 11 ist fast komplett. Ja, seitdem das jetzt eingeführt wurde, gab es schon 10 Geburten und die bekommen alle eine Vereinsmitgliedschaft bei Hannover 96. Wenn sie in diesem gestrichenen Kreissaal zur Welt kommen.
Geboren wird immer auch in der zweiten Liga.
Das ist auch ein neues Modell für Nachwuchs sorgen, muss man sagen.
Ja, ja, das wollten die auch.
Ich frage mich gerade, werden da so die Kommandos so im Fußballersprech dann irgendwie ausgegeben? So, jetzt nochmal. Hier irgendwie über die Flügel und Einwurf und.
Bestimmt, wahrscheinlich ja. Nehmen die Männer auch auf eine ganz andere Art an der Geburt teil, als sie es sonst machen, wenn sie vielleicht eher zitternd daneben sitzen, sind sie jetzt doch eher aktiver. Keine Ahnung, also jedenfalls ist der Kreissaal ausgestattet mit Minibällen, Fußballschuhen, Söckchen, Fahnen und ein Mannschaftsfoto gibt's auch. Die Idee dazu hatten übrigens die Hebammen.
Okay. Ein Hannover 96 Kreissaal.
Ich habe gesehen, du hattest auch noch diese Foltershow-Geschichte auf deinem Zettel.
Ja, das haben wir auch gemacht.
Habt ihr gemacht?
Ja, genau. Soll ich das nochmal erzählen?
Nö. Wir hatten das vorher auch als ARD-Angebot gesehen und haben gedacht, sollen wir was über die französische Foltershow im Fernsehen machen, wo man sich selber irgendwie, wenn man die Antwort nicht wusste, einen Elektroschock gibt oder so.
Also ähnlich. Also es ist auf jeden Fall alles eine Fake-Show. Die wird heute Abend ausgestrahlt oder ist sie womöglich schon? Ist ja auch schon abends. Da geht es darum, dass es gab ein Quiz und 80 Teilnehmer sollten, wenn derjenige, der da angeblich die Fragen beantwortet, eine falsche Antwort gibt, dem einen Stromstoß verpassen. Die haben diese Person aber gar nicht gesehen, haben nur Schreie gehört. Und dieser Mensch, der die Quizshow gemacht hat, hat es mit dem Hintergedanken gemacht für einen Dokumentarfilm. Und Ihm ist dann auch vorgeworfen worden, dass die Teilnehmer selbst wahrscheinlich auch nicht dran geglaubt haben, dass da wirklich jemand gefoltert wird. Und er wollte damit aber zeigen, dass im Fernsehen die Menschen zu Bestien werden. Und ja, also es wurde auch von Soziologen kritisiert. Wir haben da so ein bisschen beide Seiten in der Nachricht gezeigt.
Also wir haben uns entschieden, den Beitrag dazu morgen früh nicht zu zeigen.
Schade, jetzt sind bestimmt alle neugierig. Ja.
Bevor wir gleich ein bisschen genauer noch drauf gucken, was wir morgen machen im Programm von D-Radio Wissen oder auch nicht machen, das haben wir ja gerade geklärt, würde ich ganz gerne René nochmal fragen. Wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, du bist auf dem Sprung zur Leipziger Buchmesse. Du hast auch schon ein bisschen erzählt, was dich dort erwartet. Du hast mehrere Gespräche mit Autoren. Nun kennst du vermutlich eine ganze Menge von den Büchern. Du hast uns sehr viel erzählt, die da jetzt präsentiert werden. Was ist für dich an so einer Messe eigentlich noch neu und aufregend?
Ja, das ist auch eine interessante, total interessante Frage. Wenn man am Ende so diese Abschlussberichte hört im Radio oder im Fernsehen sieht oder so, da muss man so reden, als ob da alles neu präsentiert worden sei. Und das ist auch so fürs Publikum, was verrückt ist, aber dass die Kommunikationsberufsmenschen wie wir Journalisten tatsächlich uns wochenlang vorher so sehr darauf vorbereiten, dass es dann eigentlich im Kern nur noch darum geht, das Vorbereitete zu sagen. Und das Interessante ist dann, Leute zu treffen, mit Leuten zu sprechen, Meinungen auszutauschen über dies und dies und jenes. So.
Mhm. Wie unterscheidet sich denn Leipzig? Das ist ja viel kleiner als die großen Ausmaße von Frankfurt. Wie versucht Leipzig da eigentlich, so ein eigenes Profil sich zu erarbeiten?
Was man immer so sagt, was ein bisschen zum Klischee geronnen ist, ist, dass in Frankfurt würden die Geschäfte gemacht, hingegen würde in Leipzig wirklich gelesen. Wie das mit ja, oder? Also so,
ja,
so,
ja,
so,
ja, echt immer, ja.
So liest man immer.
Hab sogar ich schon gehört, ja.
Und wie das mit Klischees immer so ist, ist das ja zum großen Teil richtig. Also in Frankfurt wird tatsächlich, werden viele, viele Bücher verkauft, also Agenten rennen darum und die großen amerikanischen Verlage und Verlage aus aller Welt rennen darum und haben ihre Stände und da werden tatsächlich viele Buchverträge abgeschlossen und das ist in Leipzig offenkundig nicht so. Und wie das mit Klischees eben auch so ist, stimmt die andere Hälfte eben nicht. Also um dieses gigantische Buchmessenfest in Frankfurt herum gibt es auch enorm viele Lesungen und natürlich spricht man am Ende dann doch häufig über Bücher. Und in Leipzig, umgekehrt, muss man sagen, ist halt auch ein unmenschliches Gewusel. Also wenn man als Journalist da hingeht, dann hat man auch Orientierungsprobleme, Verirrungsprobleme, so wie in dem Buch von Katrin Passig, was ich vorhin erwähnt habe, und muss sich schneisen durch eine ziemlich unüberschaubare Menge schlagen und sich einfach so willkürlich raussuchen, was einen interessiert und was nicht. So.
Mhm.
Also als Journalist würde ich mal sagen, ist der Unterschied nicht so groß. Als Agent ist es weniger interessant, nach Leipzig zu kommen, aber als Journalist, um zu gucken, was sind Trends, was sind neue Bücher, ist der Unterschied graduell. Es gibt nicht so viele dicke, fette, wichtige Bücher wie im Herbst, aber immer noch genug.
Stimmt denn das, was man auch immer über Leipzig liest, dass diese Messe eben halt für die Leserinnen und Leser da sind, dass da die Leser sozusagen auf Tuchfühlung gehen können mit den jeweiligen Autoren? Wie sieht das aus?
Ja, das finde ich gehört zu dem Teil des Klischees, das nicht so stimmt. Also auf der Messe selbst, das sind ganz normale Messehallen wie in Frankfurt auch, nur natürlich weniger. Aber wenn auf der Messe selbst ein Autor liest, ist man da genauso weit weg oder nah dran wie in Frankfurt auch. Es gibt dann so Trauben, also Menschentrauben. Man kann sich da durchkämpfen oder nicht. Man kommt zunächst in Frankfurt nur als Fachbesucher dorthin, aber in den letzten 2 Tagen dann eben auch. Das heißt, so wahnsinnig nah kommt man nicht dran. Man kommt näher dran vielleicht bei den Lesungen, die abends in der Stadt stattfinden, in Kneipen und in Bibliothekssälen oder so etwas. Aber sowas, und das ist ganz toll, und es gibt irgendwie unzählige solcher Lesungen dann während dieser 3-4 Tage in Leipzig. Und das gibt's in vielleicht nicht ganz so kultischer Weise oder so, gibt's in Frankfurt aber auch.
Mhm. Du hast uns vorhin erzählt, dass du eine ganze Menge Bücher von Berufswegen lesen musst. Entwickelst du dadurch so eine Art professionelle Langeweile? wenn jetzt neue Bücher auf den Tisch kommen? Sprich, da muss schon irgendwie was ganz Besonderes kommen, damit es dich noch packt.
Nee,
oder
nee.
Wie sieht das aus?
Nee, das würde ich nicht sagen. Es gibt bestimmt irgendwie so berufsbedingte Deformationen oder so. Die,
ein die, Glücksbuch, Juche.
Ja, ich würde aber sagen, dass ihr in Köln wie ich in Berlin die haben. Also vorhin war mal die Rede bei der Nachrichtenauswahl, also was man nicht mehr hören kann oder sowas. Das gibt es bei mir natürlich auch, aber...
Ja, Schirmacher.
Ja, so, genau, Schirmacher. Genau. Nein, aber ich freue mich eigentlich gerade darüber, dass ich schon wieder so viele Sachen gefunden habe, die ich eigentlich ziemlich interessant finde. Also ich, es gibt so eine routinierte Klage, insbesondere von Literaturkritikerinnen und Kritikern, die sagen, diese Saison sei aber besonders schlecht. Wie so Weinkenner, ne? Dieser Jahrgang nicht, aber der vor fünf, und natürlich waren die früheren Jahrgänge immer besser als
der. Kann man ja abschreiben.
Ja, genau. Und das, also so weit ist es bei mir noch nicht. Ich finde, dass auch in diesem Frühjahr wieder für mich zumindest interessante Sachbücher dabei sind. Bei Sachbüchern hat man vielleicht den Vorteil, naja, dass man sich halt für unterschiedliche Sachen interessiert und dann ist die Chance relativ groß, dass man auch zumindest was findet, wo einen die Sache interessiert, vielleicht nicht unbedingt das Buch dann auch.
Dann sag noch mal kurz, was war für dich ein Highlight in Sachen Sachbuch?
Also was ich klasse finde, ist das erwähnte Verwirrenbuch von Katrin Passig und Alex Scholz. Was ich auch mit großem Interesse lese, ist eine Biografie über Robert Schumann. Das ist das Gegenteil hier von den Gehörnkastraten-Arien. Das ist tiefes 19. Jahrhundert und der hat 200. Geburtstag, ich glaube im Juni. Und deswegen gibt es zwei neue Schumann-Biografien und eine davon finde ich ganz schön, weil die den Herrn tatsächlich so sehr modern auffasst oder mir gut erklärt. Ich müsste jetzt mal grübeln, woran ich jetzt noch denke. Was sehr ergreifend fand ich, das Tagebuch der Trauer von Roland Barthes. Roland Barthes ist französischer Literaturtheoretiker, der 1980 gestorben ist an einem Autounfall. Und der hat, ich glaube, bis 3 Jahre zuvor, bis 1977, da war er so Mitte 50, Ende 50, zusammengewohnt mit seiner Mutter. Also der ist eigentlich nie von seiner Mutter weggezogen und hat seiner Mutter auch nie erzählt, dass er schwul ist und sowas. Und der war dementsprechend, ich meine, Tod ist immer was Schreckliches, aber der war, glaube ich, noch in ganz anderer Weise getroffen vom Tod seiner Mutter, den er nächst miterlebt hat, als er Mitte 50 war und hat darüber dann über die Zeit des Trauerns ein Tagebuch geschrieben und das fand ich sehr berührend.
Sachbuchempfehlung für die kommende Zeit. Grit, du hast vielleicht noch ein paar Programmempfehlungen. Ja, Markus lacht wieder über meine Gerhard Delling-Überleitung. Okay.
Ja, ich habe einfach mal ein bisschen reingeschaut, was morgen ansteht. Zwei Sachen haben wir selber geplant, denn wir sind sozusagen die Agenda-Truppe, die also die aktuellen Quadranten plant. Da wird es um 8 Uhr was geben zur Hamburger Grundschulreform und dass es da nun wohl einen Volksentscheid geben wird, so wie es im Augenblick aussieht. Na, da geht es ja darum, dass die eigentlich das machen wollten, was alle Experten empfehlen, nämlich dass die Kinder bis zur 6. Klasse erstmal zusammen zur Schule gehen, bevor sie aufgeteilt werden und dass die Eltern dabei auch nicht irgendwie das letzte Wort haben sollen, wo wer hinkommt. Und die Eltern finden das aber doof. Und das ist im Volksentscheid klar gesagt. Das ist so diese Geschichte. Und
das hat man ja in Niedersachsen abgesagt. Ne? Ich habe ja auch noch genau dieses Modell mitgemacht in Niedersachsen. Alle bis zur 6. Klasse in einem Topf. Ja, und
dann ab mit der Orientierungsstufe.
Oder? Orientierungsstufe, ja, die OS, genau.
Und das habt ihr dann abgeschafft?
Ja, ich nicht. Ja. Aber irgendwelche Regierungen in Hannover dann, als ich schon damit durch war, ja. Mhm.
Ja, also eigentlich ist das
Sie werden ihre Gründe gehabt.
Gut, und um 12 Uhr haben wir uns entschieden, einen Schwerpunkt zu setzen zum Thema Nigeria. Aus der Region hat man in den letzten Wochen immer wieder gehört von wirklich schweren Zusammenstößen. Es ist so eine Region von, also ist ja das bevölkerungsreichste Land von Afrika, Nigeria. Und da sind wahrscheinlich mehrere hundert Leute gestorben, ohne dass das groß in die Medien gefunden hätte. Gleichzeitig, da gibt es aber mehrere Konflikte, die da gleichzeitig schwelen. Einmal im Zentrum des Landes zwischen Christen und Muslimen und dann nochmal im Süden, wo das Niger-Delta ist. Und diese Gemengelage, die wollen wir uns nochmal von dem Experten auseinanderklamüsern lassen. Mhm. So, das ist das, was ich selber genauer weiß. Habe ich noch geschaut, was die Kollegen so für die anderen, für die Magazinquadranten geplant haben und bin da auf ein ganz nettes Stückchen gestoßen, wo es um die Verwendung deutscher Wörter im Hebräischen geht.
Das passt ja wieder wunderbar, ne? In zitieren, plagiieren, ja, genau, klauen. Ja.
Da müsst ihr mal zusammen mit mir reinhören, das ist nämlich echt nett.
In manchen Bereichen des Lebens ist das moderne Hebräisch ohne deutsche Wörter gar nicht zu denken. Zum Beispiel in Autowerkstätten, wo sich die Israelis Worte zurufen wie Blinker, Schalter oder Kugellager. Oder auf Baustellen. Der Sprachforscher Ruwig Rosenthal über das hebräisch-deutsche Gemisch, das in Israel am Bau bis heute üblich ist. Wir können einen Vorarbeiter, einen arabischen Israeli und seine Arbeiter, sie mögen aus China oder Thailand stammen, hören, wie sie Worte benutzen wie
Spritz.
Sie verwenden immer noch dieselben Worte, die gebraucht wurden, als man vor 100 Jahren in Israel Häuser baute. Vor 100 Jahren, in den Anfängen des Zionismus, war Deutsch die Sprache der Aufklärung und der Wissenschaft. Die Architekten, Ingenieure und Techniker, die aus Osteuropa nach Palästina einwanderten, brachten das deutsche Fachvokabular mit. 1913 wäre an der Technischen Hochschule von Haifa, dem Technion, um ein Haar Deutsch als Unterrichtssprache eingeführt worden. Nicht zu vergessen, Theodor Herzl, der Visionär des Zionismus, und andere zionistische Leitfiguren sprachen Deutsch.
Ja, und so weiter und so weiter. Wer es genauer wissen möchte, muss morgen noch mal bei uns reinhören. Also besonders schön dieses Wort Spachtel.
Und Spritz.
Komm, und Spritz.
Wann können wir das hören?
Moment. Das war um 12.45 Uhr im Globus.
Okay.
Zum ersten Mal, und dann haben wir noch mal eine Wiederholung davon, um 16.45 Uhr. Ja. Ich habe so dran denken müssen, ich habe ja mal ein paar Monate getrennt voneinander immer in New York gelebt und da gab es auch so ein Lehnwort, und zwar hörte man immer, oh, you have to schlepp your stuff upstairs. Ne? Man war dann immer wie vom Donner gerührt, wenn plötzlich irgendwie so vertraute Speck war, auch sowas, was ich immer mal wieder gehört habe.
Kindergarten Einwand. Und Schlepping, genau. Wir sind fast am Ende unserer Redaktionskonferenz. Es bleibt noch das Rätsel aufzulösen. Und das war offensichtlich.
Darf ich aus Berlin ganz kurz noch einen Programmhinweis machen, der mit der Leipziger Messe zusammenhängt?
Oh, aber bitte.
Ja, danke. Und zwar arbeiten die Kolleginnen, die sich um die echte und die schöne Literatur kümmern, nämlich am Samstag an ganz tollen Sachen sich ab. Machen den Bücherfrühling dort in Leipzig und sprechen mit einer Reihe von Autoren und über deren Romane. Da geht's endlich mal um Romane. Zum Beispiel mit Christoph Magnusson, mit Jachim Topol, mit Katrin Rögler und Alissa Walser und noch ein paar anderen. Das findet statt in Leipzig von 12 bis 15 Uhr und wird gesendet im Deutschlandradio Kultur abends, nachts um 23.05 Uhr folgende. Das wollte ich sagen.
Ja, vielen Dank. Wunderbar.
Zurück zum Rätsel.
Und das war wirklich sehr, sehr schwierig. Und es, obwohl noch einige Leute von einer Stunde etwa, als wir das Rätsel nochmal gespielt haben, sich auch nochmal daran versucht haben, eine Lösung herbeizuzaubern, ist es keinem gelungen.
Nee,
war offensichtlich.
Nee. Wir müssen ja hier auch wirklich objektiv sein. Und wie bei der Lottoziehung, wir können ja nicht irgendwie behaupten, es wäre richtig und es ist nicht richtig. Also lösen wir so auf, oder?
Wir lösen es auf, ohne dass wir heute Abend ein T-Shirt hier verschicken können.
Der Wert steigt.
Also, oh, du gehst zum Gong. Gut.
Dann reicht unsere streng limitierte Auflage schon ein bisschen länger.
Dankeschön. Wir haben gehört Herrn Westerwelle, und dazu passt das Schneeschippen. Das war ja die gute Idee für Hartz-IV-Bezieher. Rudolf Scharping haben wir gehört, und dazu passte der Sprung in den Swimmingpool. Er hat einmal Urlaub da in dem Swimmingpool gemacht, ist ihm auch politisch nicht ganz so gut bekommen. Cem Özdemir, ein startendes Flugzeug, das war das Pärchen. Er musste ja damals wegen seiner Miles and More Ungereimtheiten zurücktreten oder hat seinen Rücktritt damals erklärt. Und Bill Clinton passte zum Geräusch, dass dort eine Zigarre geraucht wurde. Haben wir es aufgelöst? Vielleicht ist das Rätsel morgen wieder ein bisschen einfacher.
Das hoffen wir, ja.
Im Spielraum spielen wir morgen wieder. Ja, das war die Redaktionskonferenz. Im Studio waren Grit Kienzlin, Anneke Schäfer, Markus Franja und aus Berlin zugeschaltet der Sachbuchkritiker und Redakteur beim Deutschlandradio Kultur, René Agiga.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da warst.